Hallo und herzlich willkommen zu Familie Verstehen, das ABC der gewaltfreien Kommunikation, der Podcast für Eltern mit Herz und Verstand. Ich bin Kathi Weber von der Kathi Weber Herzenssache Beratung und Coaching für Eltern, Erzieher und Lehrer und ausgebildete Trainerin der gewaltfreien Kommunikation nach Marshall Rosenberg. Und ich möchte dir mit meinem Podcast Impulse mit der GfK für deinen Familienalltag geben. F wie Fürsorge statt Meckern, Strategien für mehr Selbstliebe im Alltag. Darum geht es in dieser und in Folge Nummer 29. Ich tausche mich mit der Bloggerin Daniela Geig, bekannt als die kleine Botin, im ersten Teil über ihren Weg zur bindungs- und bedürfnisorientierten Elternschaft aus. Wir klären, was Meckern eigentlich ist, was das bei Erwachsenen und eben auch bei Kindern auslösen kann, klären die möglichen Ursachen vom Meckern und am Ende geben wir dir zwei zentrale Fragen mit an die Hand, mit denen du dich dann ganz in Ruhe auf Folge Nummer 29 vorbereiten kannst. Das Ziel dieser beiden Folgen, ein Weg raus aus der Meckerspirale und rein in eine friedvolle Elternschaft. Diese Folge wird gesponsert von Eucerin. Die haben nämlich zwei neue Produkte auf den Markt gebracht zur Pflege von Neurodermitis. Ja, heutzutage leidet beinahe fast jedes fünfte Kind oder Baby an Neurodermitis. Das bedeutet oft für das Kind eine starke nervliche Belastung und auch für die ganze Familie. Eine intensive Hautpflege kann die schubfreien Phasen verlängern und dem Kind sowie der ganzen Familie zu mehr Entspannung und Wohlbefinden helfen. Neu von Eucerin ist der Atopi-Balsam, der super schnell einzieht und der ist geeignet für die Anwendung im Gesicht und am Körper bei sehr trockener, gereizter und atopischer Haut für Säuglinge ab 3 Monaten und Kinder und Erwachsenen. Und ja, für akute Juckreiz-Schubphasen wurde der Juckreiz-Spray entwickelt. Es reduziert den Juckreiz in 60 Sekunden für bis zu 6 Stunden. Er enthält kein Treibgas und ist auch für schwer erreichbare Körperpartien, zum Beispiel über dem Kopf, ja, sprühbar. Der Spray ist für Kinder ab 3 Jahren und Erwachsenen geeignet. Und für den Einkauf dieser zwei Produkte hat Eucerin noch eine kleine Überraschung am Start. Mehr dazu am Ende dieser Folge. Jetzt heißt es erstmal viele Impulse mit meiner Folge F wie Fürsorge statt Meckern. Strategien für mehr Selbstliebe im Alltag. Teil 1. Los geht's. So, da sitzen wir jetzt, liebe Daniela, in Wien.
Ja, ich freue mich.
Ja, und du hast mich am Flughafen abgeholt und wir haben uns sofort wiedererkannt.
Ja.
Was heißt wiedererkannt? Wir haben uns ja noch nie gesehen, aber von Instagram.
Genau.
Und dann machen wir erstmal lecker was essen und wir sitzen jetzt hier auf der Bettkante meines Hotelzimmers. Das Mikro steht auf einem Stuhl mit einem Buchstapel und wir haben jetzt gerade Gott sei Dank noch die Klimaanlage ausgekriegt, sonst hätten wir nämlich ein Dauerrauschen im Interview gehabt. Ich freue mich sehr, dass du jetzt 2 Folgen dabei bist.
Ja, danke, dass ich hier zu Gast sein darf.
Und wir tauschen uns ein bisschen aus. Ich habe eine Umfrage bei Instagram gemacht, die sind verrückt nach Strategien im Alltag und ihr habt ja die Schimpfdiät geschrieben, die voll ist von Strategien für den Alltag.
Ja, ich habe sie auch gebraucht scheinbar.
Ich bin begeistert von dem Buch und dachte, naja, jetzt wollen sie alle Strategien haben, ne? So, nee, mit mir nicht. Ich fange eine Stufe weiter unten an und das ist mir so wichtig und ich bin mir ganz sicher, dass du das bestätigen wirst. Und zwar möchte ich heute in dieser Folge erstmal klären oder darauf hinweisen, wie wichtig es ist, rauszufinden, um welches Bedürfnis es sich eigentlich handelt.
Ja, das ist wahnsinnig wichtig, weil erst wenn man seine eigenen Bedürfnisse beziehungsweise dann in weiterer Folge auch die der näheren Familienmitglieder oder der Mitmenschen, um die sich's ja dann am Ende immer dreht im Zusammenleben, wenn man da die Bedürfnisse erkennt und vielleicht sogar benennen kann,
ja,
dann ist man schon einen Schritt weiter.
Genau, da bringen nämlich alle Strategien nichts, wenn ich eigentlich, dann ist das wie so drüber gestülpt.
Genau.
Ja. Und wir wollen
dann
ja,
habe ich das wo gelesen und ich probiere das umzusetzen und dann
ach, scheiße,
nicht.
Ja, funktioniert nicht.
Wieder sowas
für, genau. Und für die Mülltonne.
Ja, genau.
Und dann sitze ich wieder in der alten Spur. Du bist ja gar keine Expertin in dem Sinne. Du bist eine Mama,
genau,
die in ihrem Blog deutlich macht, dass sie bedürfnis- und bindungsorientiert lebt.
Und ich wusste ja erst gar nicht, was das ist und wie das heißt und dass das einen Namen hat.
Ach so.
Also ich bin Mama seit knapp 9 Jahren. Und als meine Tochter 2 ungefähr war, hat sie sich doch tatsächlich erdreistet, Nein zu sagen
ist
zu dem
das Sachen, so fast,
die ich so vorgeschlagen habe in meiner tiefsten,
du,
innigen Liebe.
Das hat es früher ja nie gegeben.
Wahrscheinlich nicht, ja. Und dann ist mir irgendwie so eingefallen, was meine Mutter wohl gesagt hätte oder meine Oma so. Und dann wusste ich, wie ich es nicht begleiten
was
möchte.
Was hätten sie denn gesagt?
Naja, dass die Kinder schon mitmachen müssen und so Folge zu leisten müssen. Und so funktionieren hätten, Folge zu leisten müssen und wirklich, das hätte es früher nicht gegeben, ja, so in die Richtung. Und ich habe dann gesucht nach Alternativen.
Warte, eine Frage habe ich noch. Als du dich das gefragt hast, ja, was hätten meine Mutter, meine Oma gesagt, hast du gespürt, dass sich das unwohl, also du hast dich damit unwohl gefühlt?
Ja, offensichtlich habe ich da irgendwie so eine tiefe Erinnerung. Ich habe jetzt keine Situationen parat, aber offensichtlich hat mich da irgendetwas zurückversetzt, mein eigenes, das innere Kind, von dem ja immer gesprochen wird, wird mich da wohl daran gehindert haben.
Und war klar so nicht.
Es war klar so nicht.
Die Frage habe ich mir ja auch gestellt vor 13 Jahren.
Ja.
Und habe auch recherchiert. Und ich bin zur gewaltfreien Kommunikation gekommen. Ja. Wo bist du gelandet?
Ja, ich habe das Buch von Rosenberg natürlich auch zu Hause irgendwann mal auch gelesen. Ich bin bei Linda gelandet, meiner Mama-Coach und jetzigen Partner in Crime und Co-Autorin und so. Und die wiederum bietet Workshops und Coachings an im Namen von Jesper Juhl und Family Lab. Und das erste Intermezzo quasi, der erste Zusammentreffen war bei einem Workshop, der hat geheißen Nein aus Liebe, wie auch das gleichnamige Buch von Jesper. Und die Inhalte waren natürlich großartig und ich glaube auch das Buch vorher gelesen zu haben, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Jedenfalls, was mich so sehr berührt und begleitet hat, war die Art, wie sie das transportiert hat. Ich habe mich dort nicht ausgeliefert und gemaßregelt gefühlt, sondern ich habe mich dort angegriffen oder beschuldigt, sondern ich habe mich wirklich abgeholt gefühlt. Die hat selber zwei Kinder, die weiß, wovon sie spricht. Bei ihr ist auch nicht immer alles hellrosa.
Das ist ja das, was ich oft als Feedback kriege in meinen Kursen, weil ich natürlich auch sehr viel erzähle aus meinem Leben und bei mir läuft natürlich auch nicht alles butterweich. Das wäre auch gar nicht, das geht auch leider gar nicht.
Genau.
Nur die Frage ist ja, wie gehe ich mit den Konflikten um?
Genau, und irgendwie ist dann unsere Zusammenarbeit war dann offensichtlich früh fruchtbar, weil irgendwie hat das gut immer wieder funktioniert im Kleinstkindalter. Es kamen dann natürlich auch andere Themen dazu, die das Leben so zu bieten hat. Das ist ein zweites Kind und dann einmal mit dem Mann so.
Genau, ich wollte sagen, einen Mann gibt es ja auch.
Den gibt es natürlich auch, der hat sich auch immer wieder lautstark zu Wort gemeldet.
Und einen selber gibt's ja eben.
Ja, das auch. Auf das vergisst man ja die ersten paar Jahre komplett. Oder man stellt sich sehr weit zurück, was bis zu einem gewissen Grad, meine ich, auch wirklich okay und der Entwicklung entsprechend ist. Aber es sind dann halt so Wiedereinstieg in den Beruf und finanzielle Unsicherheiten, was das Leben eben so mit sich bringt. In der Mitte des Lebens, wo es eben am spannendsten ist mit allen.
Ne? Oder wie gehe ich eben mit einem Nein eines zweijährigen Kindes um?
Noch dazu, wenn ich schon alles andere kompliziert ist.
Frechheit. Okay, und ihr habt die Schimpfdiät geschrieben und Schimpfen ist bei mir gerne das Wort meckern. Also das kenne ich von mir selber auch. Manchmal erwische ich mich dabei. Ne? Das ist so ich bin ja ein Riesenfan vom Handeln statt Reden. Und erst vor einiger Zeit habe ich gemerkt, dass ich immer dieses Es ist jetzt 9 Uhr, Bettzeit, 9 zu meinem großen Sohn, weißt du, der ist 12, der hat sich auch am Hintern gekratzt. Und ich immer, Mann, es ist jetzt 9 Uhr. Und irgendwie nach ein paar Tagen habe ich gedacht, ich kann mich selber nicht mehr hören. Was ist denn hier los? Und das meine ich so mit diesem Meckern, das meint ihr auch, ne? Dieses immer machst du, kannst du nicht einmal, warum?
Schon wieder und man tut doch nicht und
genau.
So.
Genau, also das ist im Grunde...
Oder warum machst du immer?
Ja, warum machst du immer? Ja, entschuldige mal bitte. Das ist in der gewaltfreien Kommunikation ja der erste Schritt, dass wir wegkommen aus diesem Bewerten, dass wir in die Beobachtung wollen. Also dass wir eben dieses immer weglassen, dass wir eine konkrete Situation beschreiben. Und ihr habt euch damit auseinandergesetzt, erstens, was Meckern oder Schimpfen mit dem Erwachsenen erstmal so macht?
Ja, es betrifft ja, wenn man es jetzt ein bisschen größer anschaut, dieses Schimpfen. Also ich meine, wir Wiener, ich bin ja nur Wahlwienerin, aber in Wien sind sie alle total krantig und schimpfen über alles
so?
Den ganzen
ich dachte,
Tag
die
über.
Berliner
am liebsten,
wären so.
Ich weiß nicht so recht. Ich müsste mal eine offene Studie durchführen, um das festzustellen. Aber in Wien wird immer eigentlich gemeckert, auch gekrantelt, sich gegenseitig irgendwie so ein bisschen so und über das Wetter und alles, über die Politik und Dinge, die man in der Sekunde nicht ändern kann, aber Hauptsache man kann drüber schimpfen.
Aha, aha.
Und also es liegt schon noch ein bisschen in der Natur des Menschen oder eben auch nicht, aber es macht dann natürlich auch mit einem selber was. Also ich finde das
Dauer
Beispiel,
schon,
wie immer finde ich, das Beispiel, wenn ich jetzt im Auto sitze und ich beschimpfe den Gegenüber, der mir die Vorfahrt dreisterweise genommen hat, aufs Wüsteste,
ja,
dann bin ich in einer Stimmung, so will ich nachher nicht mit den Kindern lieb spielen und so, ja, und umarmen und so.
Ich bring sie alle um.
Ja. Oder bin zu irgendwelchen ärgeren Handlungen irgendwie fähig. Das ist genau der Punkt, ja. Und das Schimpfen, das Wort Schimpfen an sich bedeutet für uns jetzt am Ende dieses Beschimpfen und dieses Abwerten. Und das ist natürlich für Menschen im Zusammenleben jetzt groß und klein, so Familiengefüge oder wahrscheinlich auch in so Kindergruppen, wo eben kleinere und größere Menschen zusammen sind. Das Machtgefälle, also man übt das schon quasi sehr leicht aus, weil man ja körperlich überlegen ist. Von oben nach unten spricht sich schneller mal abwertend. Ja. Wenn ich es schaffe, mich am Boden zu setzen und mit meinen sogenannten trotzigen Kindern irgendwie noch eine Gesprächsbasis zumindest auf Augenhöhe zu finden, fällt das weniger dramatisch aus, als wenn ich von oben mich drüber stülpen.
Also wichtig ist, dass Daniela gerade bei trotzigen Kindern Anführungsstriche hier in meinem kleinen beschaulichen Zimmer gemacht hat, weil die Kinder sind ja nicht trotzig.
Genau, aber
Gefühle,
das ist halt so diese...
Genau, dieses Machtgefüge.
Genau,
dieses,
was das eigentlich auslöst.
Genau, und du hast es gerade so, finde ich, sehr, sehr gut bildlich beschrieben für mich. Also wenn ich meckere, wenn ich mich nachher mal beobachte, was habe ich eigentlich gemacht?
Die Körpersprache ist Wahnsinn.
Weißt du, wie ich durch die Gegend laufe? Also ich bin wie so ein angestochenes Huhn, renne ich durch die Wohnung, die Schultern sind nach oben und wie so ein Giftpfeil die ganze Zeit aus meinem Mund nach unten. Du hast das ja gerade beschrieben, nach unten. Und natürlich, die Kinder sind
unten
weiter. Und ich schieße und gehe dabei und wie so ein Staccato und
in einem Raum in anderen.
Ja, genau, die ganze Zeit so. Und das ist, und das tut ja selber gar nicht gut. Allein aus dieser Spirale rauszukommen, ist eine Riesenherausforderung. Und jetzt nur mal angenommen, ich würde es schaffen, zu sagen, hey, ich bin gerade voll im Meckermodus, ich setze mich auf den Boden oder ich knie mich hin. Du kannst gar nicht mehr solche Giftpfeile schießen, geht gar nicht mehr.
Eben.
Weil du das Kind siehst, du guckst in die Augen. Also für mich geht es nicht.
Es ist Augenkontakt, den wir ja unter Erwachsenen in der Gesellschaft, außer wir stehen uns sehr nah, aber dann streiten wir auch anders. Ja.
Anderes Thema, andere Folge.
Genau, Folge 54. den wir ja in der Gesellschaft gar nicht so ausüben können, weil wir ja gar nicht so nah uns gegenseitig kommen lassen, ohne das jetzt zu bewerten. Ja? Aber bei den Kindern haben wir eben noch die Chance.
So, und jetzt ist erstmal, was macht das Meckern mit uns? Wir kommen natürlich in so eine Negativspirale rein und wir entfernen uns wahrscheinlich immer mehr von dem, wo wir eigentlich hinwollen.
Ja.
Also ich gehe mal davon aus, dass die meisten Hörer eine friedvolle Elternschaft möchten. Die möchten in der Balance sein, sie möchten auf Augenhöhe ihr Gegenüber betrachten. Und wenn ich meckere, komme ich da immer mehr von weg. Also es ist wie so eine Auswärtsspirale.
Ja.
Was macht das Meckern, Schimpfen mit Kindern? Ihr habt ja Kinder befragt.
Ja, wir haben Kinder befragt und die haben wir, also die Ergebnisse haben wir auf den ersten Seiten des Buchs beschrieben und die waren so, so schlimm, dass das eigentlich der Ausschlaggeber war, dass wir gesagt haben, egal wie anstrengend und wie aufwendig es wird, ein Buch zu schreiben, weil wir wussten ja nicht, wie das ist, ein Buch zu schreiben, wie geht das
ist
und wie lange dauert das? Ja, es war sehr anstrengend.
Okay.
Aber es hat sich einfach deshalb gelohnt, weil es so unfassbar ist, was die Kinder schließen. Und wie wir die Kinder gefragt haben, was sie glauben, was denn der Grund dafür sein könnte, dass sie geschimpft werden oder so häufig geschimpft werden, da kamen dann so Antworten wie, weil ich so dumm bin und weil ich etwas gemacht habe, das ich nicht tun darf, weil ich nicht folge, weil ich schlimm war, weil ich etwas nicht kann, weil die Erwachsenen wütend sind.
Nur warum, ne?
Ja, das kommt da nicht raus, aber weil jemand anderer wütend ist, werde ich geschimpft, ja.
Und das alleine, ich habe echt, krieg Gänsehaut hier, weil allein die paar Sätze, die du gerade gesagt hast, das sind ja Glaubenssätze, die dadurch auch entstehen können. Ja, eben keine positiven Glaubenssätze, sondern das sind dann die später transformiert werden möchten.
Wir haben Kinder auch gefragt, wie fühlt sich geschimpft werden an? Und sie haben geantwortet so, es ist wie ein Stich in die Mitte vom Körper. Ich fühle mich getroffen innerlich. Es fühlt sich kalt an. Es tut einfach weh. Ich muss dann meistens weinen. Es ist ein blödes Gefühl im Inneren. Und ein ganz kleines Kind, das offensichtlich die Sprache noch nicht ganz so hatte, die hat nur gesagt, Schnuller.
Mama, also ich fange gleich fast an zu weinen, nur ehrlich.
Ja, und das waren Kleinstumfragen sozusagen in unserem Umfeld, also in Lindas Workshop, die ja im Sinne von Family Lab schon seit vielen Jahren arbeitet und auf meiner Facebook-Seite und auf ihrer Facebook-Seite, also so gar nicht empirisch irgendwie feste Daten, aber das waren halt die Antworten, die uns diese Eltern da geliefert haben. Wir haben natürlich unsere eigenen Kinder auch befragt und das waren schon...
Was haben deine Kinder gesagt?
Ja, meine hat gesagt, das ist wie ein Stich in die Mitte.
Und es ist ja so, dass auch wenn wir uns mit uns beschäftigen, ich lebe die gewaltfreie Kommunikation seit 12 Jahren, du beschäftigst dich seit 9 Jahren mit bindungsbedürfnisorientierter Elternschaft, hast von der GfK auch schon mal gehört und Jasper Juhl ist ja, da ähnelt sich ja viel. Ja. Ja? Es geht ja auch nicht darum, was ist jetzt besser, schlechter, richtig, falsch. Und es gibt kein Leben ohne Schimpfen, ja, oder ohne Meckern. Und auch ich habe mal einen Tag, da kommen die Giftpfeile von oben nach unten. Und wenn ich das gerade höre und ich denke an die letzte Situation, wo ich einen Giftpfeil abgeschossen habe, das ist für mich auch ein Stich ins Herz.
Ja. Ja. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, das Letzte, das wir mit dem Buch erreichen wollen, ist, dass sich irgendwer schuldig oder schlecht fühlt.
Nee, ich fühle mich gerade auch gar nicht schuldig, sondern es ist eher so ein Prozess, dass ich sage, okay, ich kriege nochmal wieder ein Bewusstsein dafür, um dann zu gucken, und da wollen wir ja hin, und damit, da wollt ihr ja auch mit eurem Buch hinzugucken, was kann ich tun, um es zu minimieren?
Ja.
Weil was ich eigentlich gerade sagen wollte, ist, es ist nun mal so, es passiert mal, ja, es ist kein, du bist deswegen nicht falsch, nur sich keine Gedanken darüber zu machen, ist für mich grob fahrlässig.
Ja, das stimmt. Man muss sich über viele Gegebenheiten im Leben und in der Gesellschaft irgendwie, und das muss man sich einfach kümmern und die Ausdrucksweise gegenüber den eigenen Kindern also, auch. Ich finde es außerdem eine wahnsinnig großartige Chance, wenn man überhaupt, also selbst wenn es nach dem Schimpfen ist, ja, ich habe immer noch die Chance, mich zu entschuldigen.
Darauf
die Kinder,
wollte ich hinaus.
Die Kinder verzeihen uns alles. Das sind einfach bis 10 Jahre circa, sind wir die Helden unserer Kinder und wir sind die Leitwölfe und die Leuchttürme und sie machen alles, um für uns richtig zu sein. Was es noch viel mehr Verantwortung
wichtiger
mit sich bringt,
macht.
Das heißt, ich kann mich natürlich entschuldigen und aber einfach auch darüber dann sprechen, wie es mir gegangen ist, über meine Gefühle sprechen und ihnen somit auch ein Vorbild sein,
wie ich damit umgehe.
Genau, gehe ich damit um, wenn es mir schlecht geht, weil am Ende muss ich ja für mich dann schauen, warum ich schimpfe oder so.
Ich setze mal kurz, ich spule noch ein bisschen zurück. Du hast gesagt, da muss man sich mit auseinandersetzen. Also ich bin ja der Auffassung, man muss das nicht und man schon mal gar nicht, sondern jeder, der jetzt zuhört, kann die Entscheidung treffen, ob er selber, also sagen, ich möchte mich mehr damit auseinandersetzen, ich möchte weniger schimpfen, weil ich möchte einfach, dass es uns allen gut geht. Harmonie ist mir wichtig, friedvoller Umgang, was auch immer dein Bedürfnis dahinter ist. Und du sagst, danach kannst du dich entschuldigen. Ich bin ja kein Fan von entschuldigen, weil da haben wir ja schon das schuldig im Wort drin. Ich bin natürlich ein Riesenfan als GfKlerin vom Bedauern. Da gibt es auch eine eigene Podcast-Folge zu und einen Blogartikel. Bedauern.
Ich muss dazu sagen, ich fühle mich schon schuldig, wenn ich so geschimpft habe. Ja,
das kenne ich. Nur ich arbeite daran, mich weniger schuldig zu fühlen, weil wenn ich mich schuldig fühle, übertrage ich das natürlich wieder aufs Kind. Und ich möchte ja mitgeben, dass ich bin okay mit allem, was ich mache. Ich muss nicht alles geil finden, was ich mache. Nur ich kann Verantwortung tragen. Ich muss nicht schuld sein. Weißt du, was ich meine?
Ja,
ich kann das sehr bedauern.
Ja.
Also ich weiß zum Beispiel mein letzter Giftfall. Ja, da habe ich mich wirklich abends, also der hat mich selber, ich habe mich selber von mir so erschrocken. Da habe ich mir mein kleines Büchlein genommen. Ich habe an meinem Nachttisch mehrere kleine Bücher liegen und ein Büchlein ist für genau diese Fälle. Und dann nehme ich die Technik der gewaltfreien Kommunikation zur Hand und gehe ganz klassisch, was ist passiert, was habe ich gesagt, welche Gefühle waren bei mir aktiv, welche Bedürfnisse passen dazu. Ja, also unerfüllt. Wie kann ich mich darum kümmern? Da sind wieder Strategien für mich entstanden, was ich in so Sachen machen kann, was ich im Alltag machen kann, die irgendwie in Vergessenheit geraten sind. Und dann fühle ich mich in meine Tochter ein. Wie hat die sich gefühlt in dem Moment, ne? Dieser Stich ins Herz zum Beispiel, ja? Oder warum hat sie das und das gemacht? Vielleicht war die auch total fröhlich und wollte spielen und Spaß haben, ja? Und mir ist die Hutschnur geplatzt, weil mir Kooperation wichtig ist, ja? Kommen wir später nochmal drauf, um dann zu gucken, okay, was kann ich tun, damit meine Tochter bereit ist, mitzumachen. Da ging es ums Anziehen, ja, der Klassiker. Und das hat mir so geholfen, um raus aus diesem, mein Gott, jetzt hast du es nicht geschafft, jetzt hast du sie da so angeschrien und na, du kriegst es nicht hin und du weißt doch eigentlich, wie es geht, warum machst du es? Und das hat mir total geholfen, rauszukommen aus dieser Schuld, weil ich will da einfach nicht hin. Natürlich ist, wir sind ja so aufgewachsen, Daniela. Wenn du Scheiße baust, fühlst du dich erstmal schuldig.
Ja.
Ja. Kacke, ist das ein geiles Gefühl?
Nein, überhaupt nicht. Das sind diese eingefahrenen Autobahnen quasi,
genau.
die sehr schwer zu verlassen ist. Und überhaupt in so Situationen, wo wir eben den Frontallappen verlieren und nicht mehr fähig. Es ist ein Beispiel vom André Stern aus seinen wundervollen Vorträgen, wo er immer vom frontalen Gehirnlappen spricht, weil dort wir mit all unseren Fähigkeiten und logischen Denken und so Pläne machen können und wirklich
können wir wunderbar, nur wenn der
wenn wegfällt, der, genau, dann gehen wir zurück in die Reptilienphase und dann sind wir nicht mehr
da sind
Herr
wir
in der Lage.
Im Sinne der GfK im Wolf.
Okay.
Ja, das ist der Wolf in der GfK, der steht für das interpretierende Denken, Fühlen und Handeln, der haut raus, der bewertet, der schmeißt die Giftfalle, der zerfleischt, ja, bis es Blut spritzt. Ja. Mhm. Genau. Und der ist in uns drin.
Ja, ja klar.
So. Und es gilt wirklich darum, am Ende ihn anzunehmen und Wege zu finden, wie kann ich mich so setteln, dass ich so in meiner Mitte bin, dass eben der Frontallappen dran bleibt und der Wolf genug zu fressen hat. So. jetzt ist es ja so, dass dieses Meckern, Schimpfen, da steckt ja eine Ursache dahinter. Und das ist oder es sind die unerfüllten Bedürfnisse.
Ja.
Genau. Und davon gibt es eine ganze Menge. Und das heißt, diese Frage, warum meckere ich so viel? Ich glaube, die stellen sich wahrscheinlich viele Eltern. Du hast dir die wahrscheinlich auch mal gestellt.
Ja, wir haben die ganz genau erforscht. Wir haben sie vielen anderen gestellt und uns selber gestellt und haben 4 Hauptursachen herausgefunden.
Hau mal raus.
Die Überforderung, also Stress fällt da natürlich mit rein, unerfüllte Erwartungen, Traumen und so im Untergeordneten vom Stress, was da halt alles noch, Bedürfnisse, unerfüllte Bedürfnisse.
Na, es ist ja vor allen Dingen auch dieses, ihr habt von diesem Mangel gesprochen, ne?
Genau, also die Mangelzustände sind natürlich auch etwas, auf das kommt man, finde ich, erst relativ spät, wenn man sich nicht...
Findest du?
Ja, bis ich gecheckt habe, dass etwas ein Mangel ist bei mir, sind mir alle anderen Sachen eingefallen, die mich nerven.
Und das finde ich spannend, weil ich habe
in der Herangehensweise, bei mir persönlich.
Na gut, jetzt bin ich natürlich seit Jahren sehr eng mit meinen Bedürfnissen. Jetzt kann natürlich sein, dass wenn jetzt jemand
zuhört... Ich bin da vielleicht ein bisschen unbedarfter dran gegangen.
Genau, und das kann natürlich sein, weil ich komme relativ schnell auf meine Mangelzustände. Ich weiß auch, dass zum Beispiel in den letzten 2 Folgen habe ich ja mit Isabel gesprochen. Mhm. Die hat ja auch einen Teil in eurem Buch geschrieben. Ihr kennt euch ja auch... die hat zum Beispiel empfohlen, dass du mal so ein paar Wochen und Monate, wie auch immer du das willst, so Bedürfnischeck machst, so eine Skala, um einfach mal ein Bewusstsein dafür zu kriegen. Also nehmen wir einfach mal das Bedürfnis Schlaf, ja, gerade bei Eltern ja ein Riesenthema, dass ich einfach mal so einen Tracker mache und jeden Tag mal gucke, okay, wie weit ist mein Bedürfnis denn gefüllt? Das kann ich mit Zahlen machen, ich kann es mit Linien machen, wie auch immer.
Ja. Wie viel schlafe ich und wie viel würde ich eigentlich schlafen?
Okay. Und das, sowas ähnliches macht eben Buch ja auch. Und da wird relativ schnell klar, allein bei diesen Grundbedürfnissen, okay, wo habe ich Mangelerscheinungen? Und ich bin mir ganz sicher, dass gerade bei Eltern mit kleineren Kindern...
Ja, du, das erste Jahr, das ist ja fast Folter, ne?
Ja,
also genau. Ich meine, Schlafentzug ist eine Foltermethode und wenn es dann darum geht, dass... viele Mamas es im ersten Jahr kaum schaffen, regelmäßig zu essen, geschweige denn gesund zu essen, dann sind wir eigentlich im körperlichen Mangel noch weiter drin.
Genau.
Und dass man dann irgendwie nicht in seiner Mitte und seiner Gelassenheit ruhen kann, wenn das Kind dann auch noch schreit, die ganze Zeit und keiner weiß so recht, warum, solange sie nicht sprechen.
Und da kommen wir dann wieder zum Beispiel auf dieses Dorf. Weißt du, früher stelle ich mir vor, da haben halt ganz viele zusammen gelebt. Und dann, ich glaube, da war halt mal mehr die Möglichkeit, das Kind abzugeben, zu essen, warmes Essen zu essen. Also ich sag mal, wer von den stillenden Mamas oder den Mamas von kleinen Säuglingen isst warm?
2-mal am Tag.
Ja, glaube ich, 3-mal die wenigsten.
Ja,
Ja.
Das ist das Problem. Früher, also ich kann mich erinnern, bei uns hat die Oma immer gekocht.
Tatsache.
Ja, meistens auch meine Mama, aber die Oma immer. Und also warmes Essen gab's immer.
Ja.
Aber ich koche nicht jeden Tag warm.
Na, also für mich. Ich lasse kochen. Ich koche gar nicht mehr.
Das ist überhaupt die zweite Ausbaustufe. Sehe, ich kann noch viel lernen von dir. Auf der Bettkante. Sitzend und hockend. Ja, das ist ein bisschen generell so eine Schwierigkeit. Wir haben das auch im Zuge der Buchrecherche und wenn wir da viel drüber nachgedacht haben, ist es immer deutlicher geworden, dass einfach unsere komplette Generation da ein bisschen schwer dran ist im Moment, weil wir keine Vorbilder haben. Also früher war das ja recht klar, wie das geht, Kinder erziehen. Ja. Also das war so dieser
Gewaltsamkeit, wie man
so sagt. Genau, so macht man das. Das war, ob man es jetzt gutheißen will oder nicht, ich hoffe nicht. Ja, aber im Grunde genommen waren sich alle vom Großvater bis zum Lehrer und zum Pfarrer im Ort irgendwie alle einig, wie das geht mit Kindern.
Ja.
Auch wie das geht, dass man die dann so weit bringt, dass die dann auch arbeiten gehen rechtzeitig und so weiter. Ja. In unserer Generation ist alles möglich, auch für uns Frauen, vor den Kindern, während den Kindern, hoffentlich auch nachher. Aber das bringt natürlich gewisse Schwierigkeiten mit sich, wenn wir nicht wissen, wie man das dann umsetzt.
Ja, klar.
Wir stolpern da irgendwie rein. Die meisten von uns haben eine lange Ausbildung und dann einen tollen Job und dann Kinder und gleich wieder zurück in den Job und am besten alles gleichzeitig.
Und dann kommen die alten Rollenvorstellungen dann doch wieder, ne? Die gesellschaftlichen Strukturen schwappen noch über und dann ist das Dorf nicht da.
Genau. Meistens sind wir mehrere hundert Kilometer weit weg, wo wir selber aufgewachsen sind und müssen uns dort erst ein Sozialgefüge aufbauen oder die sogenannte Fremdbetreuung irgendwie im großen Stil in Anspruch nehmen und sind dann gleich wieder die Rabenmütter, weil wir die Kinder sechs Stunden pro Tag irgendwo unterbringen.
So, und dann wundert doch eigentlich niemand mehr, dass wir halt ab und an mal meckern.
Genau.
So. Und wenn du dir die Frage gerade stellst beim Zuhören, warum meckere ich eigentlich so, oder dir gerade überhaupt bewusst wirst, du vielleicht, ich kann mir vorstellen, dass einige Zuhörer gerade erst überhaupt mal anfangen zu reflektieren, okay, warte mal, wie haben sie das Bild beschrieben? Meckern, oh ja, oh, mache ich doch, oh, Giftpfeile ja schon öfter, als ich eigentlich will und so. Und oh, das macht das mit meinem Kind, ja, und bei mir, wie fühlt sich das eigentlich an? Sagen, okay, dir einfach mal die Frage zu stellen, guck doch mal, wie oft meckere ich eigentlich so am Tag? Also es wäre jetzt mal so ein Impuls, beobachte doch bitte mal, wenn du gern was ändern möchtest, wäre der erste Schritt die Bestandsaufnahme.
Genau. Wow. Wie oft passiert es mir?
Ja, kannst du mal, früher, wie oft hast du gemeckert? Gibt es da einen Unterschied zu jetzt?
Ja, also natürlich gibt es einen Unterschied, weil es einem bewusst wird dann irgendwann. Ich schimpf und meckere jetzt, wenn es mir schlecht geht.
Genau.
Also das sind so die ganz großen Klassiker, wenn mir wirklich was wehtut, also Kopfschmerzen oder so ist bei mir so ein Thema, ist eh klar, ja, wenn man krank ist, aber
ich habe ganz krass so, wenn ich erschöpft bin.
Ja,
ich kann nicht wenig
geschlafen ist, ich kann das wenig schlafen gar nicht mehr.
Mhm.
Ich habe ja keine Stillhormone mehr.
Ja, ja,
das ist die erste Zeit ging das gut, aber jetzt, wenn ich jetzt in der Nacht 2-3 Mal aufgeweckt werde, dann ist es wirklich hart. Ja. An der Grenze.
Alle Mütter, die stillen und jetzt zuhören, denken, ja, die haben ja Probleme.
Ja, wirklich.
Ja, mal ich habe Stillhormone mehr.
Ich habe fast 3 Jahre gestillt und es war eine gute Zeit.
Ja, sich also einmal diese Frage zu stellen, wie viel meckere ich einmal, mach doch mal bitte eine Bestandsaufnahme. Und diese Frage finde ich so elementar auch wichtig und die stellt ihr auch in eurem Buch. Und ich versuche ja mit meiner Arbeit auch dabei zu helfen, die Mama oder der Papa zu werden, die du sein möchtest oder der du sein möchtest. Und dafür ist es ja total wichtig, finde ich, überhaupt mal Werte aufzustellen.
Ja, absolut. Auch die Werte zu benennen und Worte auch dafür zu finden, die man schon mitbekommen hat, die einen geprägt haben. Und dann darf man ja für sich selber entscheiden, das will ich weitertragen und das will ich nicht weitertragen. Weil da gibt's Werte, die man mitkriegt, ganz einfach, die für mich oder für dich nicht mehr relevant sind oder die man einfach so auch nicht mehr will. Man ändert sich im Leben sowieso.
Ja, also
man
ist ja dauernd. Werte ändern sich.
Diese Werteliste, wir haben es Werteliste genannt, das ist auch ein Buch, also die darf man auch gerne übernehmen und durchstreichen und ergänzen oder so. Die wird sich auch ändern.
Ja, ja, im Laufe der Zeit. Das ist immer ein Prozess. Nur wenn wir jetzt gerade hier sind und du hörst jetzt gerade die Folge, erstmal mach eine Bestandsaufnahme, mach mal einen Check, wie viel meckerst du so am Tag, dass überhaupt mal ein Bewusstsein entsteht, ja. Und dann zu gucken, okay, sich die Frage zu stellen, welche Mama, welcher Papa möchtest du sein? Und da kannst du jetzt zum Beispiel die Liste in dem Buch von Daniela nehmen. Oder du nimmst einfach eine GfK-Liste, da stehen ganz viele Bedürfnisse drauf, weil Werte und Bedürfnisse, wer die Folge mit Isabel gehört hat, weiß, dass das am Ende das Gleiche ist. Und das beziehen auf deine Elternschaft. Ja, und dann würde ich fast sagen, was würdest du sagen, wie viele Werte würdest du so erstmal, ich würde so 3 bis 5 Werte erstmal festlegen. Ich will ja auch niemanden überfordern.
Ja, ich denke, wenn man eine fertige Liste nimmt und sich die Werte überlegt, die man auch schon mitbringt, dann sind es schon 10 oder 15.
Meinst schon, ja?
Ja. Und dann
für eine Elternschaft.
Aber das, was du meinst, so verstehe ich es jetzt, sind die man dann weitertragen.
Genau.
Also die man gern mitgeben möchte, das ist das, was überbleiben darf. Da reichen sicher 3 bis 5.
Siehst du, sind wir uns einig. Ja. Wunderbar.
Ja. Sonst hätte ich das dich haben wir nicht besprochen.
Nein, sonst hätte ich dich von meiner Bettkante geschmissen.
Ich sitze wirklich am Rand.
Okay, also das ist so ein bisschen, und dann nimm dir eine Liste, was auch immer, eine Bedürfnisliste, eine Werteliste, und geh mal im Sinne dessen durch, okay, was für eine Mama möchte ich, was für Werte möchte ich vermitteln als Mutter oder als Vater, wer möchte ich sein? Und an dieser Stelle möchte ich einfach erstmal einen Punkt machen, weil wenn wir jetzt mit Strategien raushauen, ist es immer noch, finde ich, wie einmal so übergestülpt und es wird nicht passen. Das ist die Jeans, die passt dann doch nicht, das Oberhemd, die Bluse zwickt. Und deswegen machen wir jetzt einen Punkt und die Zuhörer sind eingeladen, sich ihre Listen zu machen. Bist du damit einverstanden?
Absolut.
Ja. Und wir können ja noch mal so ein paar nennen. Also was sind meine Werte? Meine Werte sind auf jeden Fall Frieden. Ich habe Frieden, Harmonie ist mir wichtig. Mir ist Kooperation wichtig. Also dieses Miteinander, Unterstützung kann ich auch sagen. Was hast du?
Ja, so Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit im Sinne von miteinander reden, ehrlich miteinander
Austausch,
reden.
Ja.
Die Gefühle da sein lassen und austauschen.
Empathie ist
Empathie,
übrigens
auch
ein ganz Wert, ein großer Wert bei mir. Wer hätte es gedacht? Ja. Und das ist im Moment so dies, was ich versuche mitzugeben, ob das jetzt meine 3,5-Jährige ist oder mein 12-Jähriger. Und natürlich ist das auf ganz unterschiedliche Art und Weisen, findet das gerade statt.
Ja, gerade bei Empathie ist es sehr spannend mit Kindern.
Ja, ja, ja. Und jetzt fangen wir an zu plaudern. Wir wollten ja einen Punkt machen. Ich könnte jetzt schon wieder was erzählen. Okay, also du machst deine Liste. Du fragst dich, wie oft mecker ich so am Tag? Du kannst dich ja mal eine Woche beobachten, gern auch 2 Wochen. Guck einfach mal so, wie du klarkommst. Kommst und nimm dir eine Liste und check mal peu à peu, was sind deine 3 bis 5 Werte, die du deinen Kindern vermitteln möchtest, welche Mama, welcher Papa möchtest du sein, und dann hören wir uns, lass mich rechnen Daniela, weil dazwischen kommen jetzt noch 2 Wutfolgen, das heißt dann in der jetzt 3 Folgen danach. Also du hast jetzt 3 Folgen Zeit.
Genau.
Wenn du später hörst, kannst du einfach direkt die nächste Folge hören, wenn sie dann schon da ist. Gut. Bist du zufrieden erstmal?
Ja, sehr.
Oder möchtest du auf mein Bett hier?
Auf dem Bett fühle ich mich wohl, aber auch mit der Stimmung, mit dem, was wir jetzt schon vermittelt haben.
Gut, dann wünschen wir viel Freude.
Genau.
Und sagen dann bis bald.
Tschüss.
Tschüss, hau rein. Das war der erste Streich und ich wünsche dir jetzt erstmal viel Freude beim Beantworten der 2 zentralen Fragen. Lass dir Zeit und spüre in dich hinein. Und mit welchen Strategien du dich konkret um deine Bedürfnisse im Alltag kümmern kannst, das erfährst du in Folge Nummer 29 ab dem 6. April 2020. Ja, und mehr Strategien für deinen Alltag bekommst du am 1. April 2020 im Online-Training Behalt die Nerven, mehr innere Ruhe bei Wutausbrüchen. Und wie du die GfK in deinen Alltag integrieren und leben kannst, das erlernst du in meinem GfK-Online-Kurs ab Mai. Und die Links zu diesen Kursen findest du in den Shownotes dieser Folge. Und nun ein fettes Dankeschön an Eucerin für die Unterstützung dieser Folge. Und Achtung, nur für kurze Zeit erhältst du in österreichischen Apotheken und auf der Webpage von Vamida das Kuscheltier Anton gratis zu den Produkten dazu. Ja, und auch diese Links findest du natürlich in den Shownotes. Das war Familie verstehen, das ABC der gewaltfreien Kommunikation, der Podcast für Eltern mit Herz und Verstand. Vielen Dank an dieser Stelle auch an Daniela für unseren Austausch, und den Link zu ihrem Buch findest du in den Shownotes.
Ja, und falls du trotz meiner Impulse hier im Podcast oder auf Instagram in einem Familienkonflikt feststeckst, dann kann ich dir in meiner Beratung sicher weiterhelfen. Alle Links zu meinen Angeboten findest du natürlich auch in den Shownotes. Und wichtig, für alle Herzensletter-Abonnenten gibt es ein gratis E-Book GFK in Kindersprache als Begrüßungsgeschenk. Und auch dieser Link steht natürlich in den Shownotes. Und du möchtest mich bei meiner Vision, so viele Eltern wie möglich mit der GFK zu erreichen, unterstützen? Dann bewerte meinen Podcast, hinterlass eine Rezension und kommentiere, like und teile meine Beiträge bei Instagram. Von Herzen danke ich dir für deine Unterstützung und freue mich auf dich, egal wo. Lass uns gemeinsam die Welt ein wenig freundlicher gestalten. Deine Kathi.